Hallo, schön euch zu sehen. Ja, so war das eigentlich der Plan. Jetzt sehe ich nur eine Kamera und euch nicht. Ein Magen-Darm-Virus hat mir leider oder uns leider das Wochenende vermiest und somit kann ich heute leider nicht da sein. Ein nicht so schöner Start nach meiner Elternzeit. Ich musste den Teamtreff, die Jungschar, musste ich auch absagen. Aber immerhin, ich kann so ein Stück weit Anteil haben am Gottesdienst heute. Genau, nach 2 Monaten Elternzeit bin ich zurück, seit Mittwoch wieder im Dienst. Und ich dachte, ich nehme euch heute mal rein, ich erzähle euch ein bisschen aus meiner Elternzeit, ganz speziell aus dem Ende meiner Elternzeit. Wir waren zum Schluss 16 Tage auf Korsika. Und ich dachte, ich nutze die Möglichkeit hier, um euch mal davon zu erzählen. Wir sind losgefahren am ersten Tag, wir waren früh in der Zeit, sind gut durchgekommen, kamen dann schon am frühen Abend an der, am Hafen an, die Fähre ging über Nacht, dass wir dann auf dem Schiff schlafen konnten, um am nächsten Tag viel Zeit zu haben, mit auf der Insel am Campingplatz anzukommen. Aber am Hafen angekommen haben wir festgestellt, die Fähre fährt nicht, sie wurde gecancelt. Wir durften immerhin umbuchen, aber mussten dann halt nochmal 3 Stunden weiterfahren an den anderen Hafen, um von dort aus morgens die nächste Fähre zu bekommen. Das heißt, alle wieder ins Auto weiterfahren, nochmal 3 Stunden, waren sehr anstrengend schon nach dem ganzen Tag unterwegs. Aber immerhin, wir sind angekommen, konnten noch ein bisschen unbequem im Auto schlafen und tatsächlich am nächsten Tag ging die Fähre. Sie ist losgefahren, sie kam auch gut durch, bis kurz vor Korsika ein richtig heftiger Sturm tobte. Der Sturm war so heftig, dass unsere Getränkeflaschen über den Tisch geflogen sind und dass unsere Stimmung sich dem Boot angepasst hat. Sie war sehr, sehr schwankend. Aber immerhin, wir haben es auf die Insel geschafft. Wir sind angekommen auf Korsika, auf den Campingplatz. Nur da tobte der Sturm genauso. Wir konnten unser Zelt nicht aufbauen. Kinder mussten nochmal ins Auto. Und erst später konnten wir das Zelt aufbauen. Habt ihr eine Idee, wie es weiterging? Die Kinder haben sich abgewechselt mit dem Kranksein. Das Wetter war auch sehr wechselhaft, wobei wechselhaft tatsächlich auch bedeutet, dass es teilweise sogar sehr schön war. Aber durch die kranken Kinder waren wir an den Platz gefesselt. Wir konnten nicht wirklich was unternehmen. Nachts haben wir kaum geschlafen, weil Kinder krank und dazu noch Zähne kamen. Tagsüber haben wir versucht, irgendwie den Alltag zu gestalten, Kinder zu bespaßen bzw. gesund zu pflegen. Und meine Frau und ich, wir haben uns dann abwechselnd, immer wieder hatten wir die gute Idee, doch tatsächlich diesen Urlaub einfach abzubrechen, weil wir wirklich nicht mehr wollten. Um euch zu beruhigen, wir hatten auch ein paar schöne Tage, es war nicht nur schlimm. Vor allem zum Ende hatten wir wirklich noch eine gute Zeit, aber auch zwischendrin. Aber zu dem Zeitpunkt saßen wir fest auf dieser Insel, auf diesem Campingplatz. Und dann hatte gegen Ende hin Steffi einen ganz besonderen guten Einfall. Sie hat gemeint, Mensch, sie hat da von einer Frau in einem Buch gelesen, die in ihren ganz schwierigen Situationen Gott angebetet hat, sie in Lobpreis gegangen ist und das ganz gut war für sie und ganz wertvoll. Und Steffi meinte natürlich, das wäre doch eine gute Idee auch für uns. Was ich dazu dachte, das erspare ich euch jetzt, das ausführlich anzugehen. Was wir aber erlebt haben, das möchte ich mit euch teilen. Und ja, ihr könnt schon vermuten, es war nicht so, kam nicht so gut an die Idee. Aber obwohl ich mich innerlich noch gesträubt habe, habe ich gemerkt, ja, ich glaube, da ist was dran. Wahrscheinlich könnte das ein guter Weg sein. Und so haben wir uns gleich Zeit genommen für Gebet. Wir haben ohne Gitarre, ohne Liederbuch haben wir Lobpreis gemacht. Wir haben uns überlegt, ja, wer ist Gott für uns? Wir haben uns vor uns gemalt mit Worten, haben uns gemalt, wer ist dieser Gott, wie ist er? Und wir haben es ihm zugesprochen. Und später habe ich das dann auch in meinen eigenen Gebetszeiten weiterhin gemacht, immer wieder gezielt, auch wenn es wirklich nicht immer ganz leicht war. Diese Anbetungshaltung gesucht und und Gott wirklich ja, im Gebet ihm gesagt, wer er ist. Und es hat angefangen, was in mir zu bewegen. Es hat meine Perspektive verändert. Und es hat tatsächlich unseren Alltag verändert. Unsere Kinder wurden fit und wir durften noch 2 schöne Wanderungen machen, hatten noch richtig gute Zeiten am Strand. Trotzdem hatte Steffi bei einem Ausflug auch noch in den letzten Tagen mit den Kindern einen Platten. Auch die letzte Fähre zurück wurde auch gecancelt. Auch da mussten wir umbuchen. Konnten wieder auch unsere Taktik nicht fahren, dass wir nachts auf der Fähre schlafen, tagsüber fahren, sondern wir mussten dann die ganze Nacht durch zurückfahren nach Deutschland. Aber trotz dieser schwierigen Situation auch zum Ende, haben wir gemerkt, unsere Perspektive hat sich verändert. Das hat uns nicht mehr so runtergezogen, das hat uns nicht mehr so belastet. Und es war spannend zu entdecken. Bleiben wir aber nicht nur bei uns und bei unserem Korsika-Trip. Ich möchte euch in eine Geschichte mit reinnehmen in der Bibel, wo 2 Männer eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und zwar lese ich aus der Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 32. Als wir wieder einmal zur Gebetsstätte gingen, begegnete uns eine Dienerin. Sie war von einem Geist besessen, der Wahrsagen konnte. Mit ihrer Wahrsagerei brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Sie lief hinter Paulus und uns anderen her und rief: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg zur Rettung. So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Im gleichen Augenblick gab der Geist sie frei. Die Besitzer der Dienerinnen sahen, dass damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn verloren war. Da packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das Stadtgericht. Sie führten die beiden den Stadtobersten vor und sagten: Diese Menschen stiften Unruhe in unserer Stadt. Sie sind Juden und wollen Bräuche einführen, die wir als Römer weder annehmen noch ausüben dürfen. Auch die Volksmenge ergriff gegen sie Partei. Da ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen. Sie befahlen, die beiden mit Stöcken zu schlagen. Nachdem sie viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Denn der Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Sie verkündeten ihm und allen anderen im Haus das Wort des Herrn. Das sind Paulus und Silas. Sie befreien eine Frau von einem Geist und werden dafür ins Gefängnis geworfen. Sie erleben ein Wunder und werden dafür bestraft. Aber sie müssen nicht einfach nur ins Gefängnis. Nein, sie werden mit Stöcken geschlagen. Sie sollen besonders gut bewacht werden. Sie kommen in die letzte Zelle und werden dann auch noch mit Fußfesseln gefesselt. Eine völlig übertriebene und ungerechtfertigte Strafe. Sie hätten eigentlich allen Grund, sich aufzuregen, zu protestieren. Paulus könnte sich darauf berufen, dass er Römer ist. Aber nein, sie gehen da durch und sitzen in dieser Zelle. Aus dem Text wissen wir nicht, wann sie in die Zelle gekommen sind und was da genau passiert ist. Wir lesen nur, dass sie dann irgendwann angefangen haben zu beten. Was war davor? Vielleicht hatten sie da noch ein paar Stunden Zeit, sich Gedanken zu machen. Vielleicht haben sie versucht zu verstehen, was passiert ist. Vielleicht haben sie sich gegenseitig Mut zugesprochen. Vielleicht haben sie auch gezweifelt. Vielleicht haben sie sich aufgeregt, geärgert. Vielleicht waren sie hoffnungslos, ängstlich, traurig. Aber wie auch immer es ihnen ging, wir lesen, dass sie mitten in der Nacht angefangen haben zu beten und Lobpreis zu machen. Sie haben den Gottesdienst gefeiert. Und so, dass es alle mitbekommen haben. Zumindest da waren sie wohl voll Mut und Zuversicht. Unabhängig von ihren Umständen haben sie auf Gott geschaut. Haben sie den gesehen, der über ihren Umständen steht. Sie haben den angeschaut, der größer ist, der stärker ist. Sie haben den angeschaut, der auf ihrer Seite ist. Und es hat sie verändert. Und es hatte einen gravierenden Einfluss auf ihr Umfeld. Denn nicht nur sie in ihrem Herzen haben Veränderungen erfahren, nicht nur sie in ihrem direkten Umfeld, sondern auch die Menschen umherum. Alle Gefängnistüren sind aufgegangen, nicht nur ihre. Das direkte Umfeld wurde mit diesem Gottesdienst wahrhaftig verändert. Mir geht es nicht ganz selten so, dass ich in Schwierigkeiten, in herausfordernden Situationen mich eigentlich nur das Problem drehe. Mein Fokus liegt auf dem, was nicht geht, auf dem, was schwierig ist, auf meine wenigen Möglichkeiten. Da geht es mir ziemlich genau wie im Psalm 73 in den Versen 21 und 22 beschrieben. Wenn mein Herz verbittert ist und meine Nieren stechen, dann bin ich so dumm wie ein Rindvieh und stehe vor dir wie ein Ochs vor dem Berg. Ja, so stehe ich da. Mit dem Fokus auf dem Unmöglichen, auf diesen Problemen, wenn ich immer nur auf das Problem schaue, auf das, was nicht geht, wo ich meine eigenen Möglichkeiten mit einbeziehe, da verbittert mein Herz. Und das Herz, das kann hier stehen für meinen Willen, für meinen Verstand. Und da merke ich, dass da Verbitterung passiert. Und mit dem Fokus auf das Problem, auf das, was nicht geht, stechen meine Nieren. Die Nieren stehen hier für das innere Gefühlsregungen, für mein Gewissen. Und ich merke, wie ich gelähmt werde. Es wühlt also alles in mir auf. Und ich stehe da wie ein Ochs vor dem Berg. Ich bin planlos, überfordert, weiß nicht, was ich tun soll. Kann manche Möglichkeiten ausschöpfen, aber der Berg wird größer, der Berg wird größer. Und so ging es mir in Korsika in einigen Momenten, wo ich für mich nur noch die Möglichkeit gesehen habe, aufzubrechen, heimzufahren. Keine Ahnung, wo du gerade drin bist, ob du solche Situationen kennst oder ob es bei dir wirklich gerade gut läuft, was schön ist. Aber es besteht die Chance, dass auch im Laufe deines Lebens Herausforderungen kommen. Und sicherlich kennst du die auch schon von vergangenen Zeiten. Und ich will jetzt hier nicht stehen und sagen, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Probleme hast, dann musst du nur besonders deine Gefühle in den Griff kriegen und richtig beten. Das ist bestimmt nicht der Punkt. Das hätte mir auch nicht geholfen. Nein. Mein Punkt ist, ich möchte dir aufzeigen, was ich erlebt habe und was auch Paulus und Silas erlebt haben. Und was auch der Psalmschreiber am Psalm 73 am Ende feststellen darf, in Versen 26 und 28. Auch wenn mein Leib und mein Leben vergehen, bleibst du Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Ich bekenne, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Von allen seinen Werken will ich gern erzählen. Ja, das ist es, was Silas und Paulus in dem Gefängnis erleben. Was auch immer passieren mag, hier in diesem Gefängnis. Und sollten sie sterben. Ihr größtes Gut ist, Zeit mit ihrem Gott zu haben. Ihm nahe zu sein. Und so konnten sie frei und mutig auch dem Gefängniswärter erzählen von diesem Gott. Und auch wenn unser Leben nicht gefährdet war auf Korsika, so war doch unser Urlaub gefährdet. Und wir dürfen erzählen, was wir Gutes erlebt haben mit diesem Gott. Wir haben tatsächlich eine Sturmstillung erlebt. Ich habe euch erzählt von dem Sturm am Anfang, wo wir am Campingplatz waren, das Zelt nicht aufbauen konnten. Ja, war gegen 8 Uhr, vielleicht um 8:30 Uhr, waren wir an einem Punkt, wo ich sagte, okay, es geht nicht mehr, keine Ahnung, wir wissen nicht weiter. Und dann dachte ich, ja, die Jünger haben das doch auch erlebt, eine Sturmstillung. Dann dachte ich, mal schauen, ob wir den Jesus hier irgendwo finden, auf seinem Kissen schlafend. Und wir haben gebetet, dass dieser Sturm aufhört, dass Jesus ihm gebietet, er kann es, er hat es schon mal gemacht. Und tatsächlich, angekündigt war der Sturm bis auf 22 Uhr in der Nacht und ein paar Minuten später, nachdem wir gebetet haben, so um 8:30 Uhr, ist der Sturm abgeflacht und es ging nur noch ein laues Windchen, wo wir keine Probleme mehr hatten, das Zelt aufzubauen. Und dann waren wir gefesselt auf diesem Campingplatz. Wir konnten nicht weg. Dadurch, dass wir aber ganz, ganz viel Zeit auf diesem Campingplatz verbracht haben, hat Elia eine Art Freundschaft zu den Mitarbeitenden dort entwickelt. Die sind da immer an uns vorbeigefahren mit ihren Arbeitswägen, mit ihren Autos. Und Elia hat immer ganz gegrüßt, weil er ganz begeistert ist von Leuten, die da schwer schaffen. Und der eine hatte sogar eine Säge und dann waren die gleich beste Freunde. Er hat sie immer gegrüßt, er konnte natürlich nicht mit ihnen sprechen, aber er war ganz, ganz begeistert immer. Und so sind wir auch mit einem ins Gespräch gekommen, der auch Englisch konnte. Und er hat uns dann erzählt, sie sind alle aus der Ukraine, ein ganzes Team. Und sie kommen schon seit 3 bis 4 Jahren, machen Saisonarbeit hier auf Korsika für 10 Monate. Eine sehr lange Saison. Und arbeiten auf diesem Campingplatz. Ihre Familie müssen sie teilweise daheim lassen. Und haben alles im Prinzip in ihrer Heimat aufgegeben. Es hat uns sehr bewegt, diese Begegnung. Und am letzten Tag, bevor wir dann abgereist sind, wollten wir ihnen nochmal Danke sagen, wollten wir den Gruß da lassen. Und wir haben dann einen dieser Mitarbeitenden getroffen, den Ivan, haben mit ihm nochmal ausführlicher gesprochen, haben von ihm gehört, er hat seine Frau und 2 seiner Kinder im Team, im jungen Erwachsenenalter, die muss er daheim lassen in der Ukraine. Die wohnen nicht ganz an der Nähe von den Kämpfen, sie sind ein bisschen weiter weg, aber trotzdem, die Sorge ist groß. Wir durften viel mit ihm reden, von ihm hören und dann haben wir ihm und seinen Mitarbeitern einfach einen kleinen Gruß da gelassen. Wir haben ihm Kekse gekauft, einen Tee gekauft und dann durften wir noch für ihn beten und das war so eine gute Begegnung. Und wir haben ihn gefragt, ob er eine Bibel gerne hätte oder ob er eine Bibel hat, weil wir dann auch herausgefunden haben, dass er orthodoxer Christ ist. Und er hat gesagt, nee, er hat keine Bibel, ist daheim. Und haben ihm welche zugeschickt. Wir haben gesagt, wir schicken ihm von Deutschland welche zu für ihn und seine Kollegen. Er hat sich mega gefreut. Wir haben gemerkt, ja, Gott gebraucht diese Situation, er öffnet Türen und er begegnet Menschen. 2 Situationen, in denen wir ähnlich wie Silas und Paulus das erleben durften, dass Gott wirklich wirkt, dass er Perspektiven verändert und dass er Herzen verändert, dass er Menschen berührt. Und vor allem haben wir das in uns erlebt. In uns ist wirklich echt viel passiert, weil wir wirklich, wirklich einen Perspektivwechsel machen konnten. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Aber Paulus schrie laut: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. In dieser Nacht noch, in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihm die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Der Blick auf Gott, der verändert vieles in uns und um uns herum. Das heißt nicht, dass es keinen Platz für Klage geben darf. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mit Schmerz und Zerbruch zu Gott kommen dürfen. Wir dürfen, wir sollen ehrlich sein, so wie wir sind. Und da darf es mal knirschig zugehen. Das lesen wir in den Psalmen ganz viel. Wir dürfen ehrlich sein, wir dürfen klagen, wir dürfen schreien, rufen, Hilfe bitten. Aber es ist immer wieder gut, wenn wir die Perspektive wechseln. Gott steht über den Dingen, über unseren Perspektiven. Er lässt sich nicht beeindrucken von Gefängnismauern, von Stürmen, von Krankheiten, von ausweglosen Situationen, von Kriegen und von Nöten. Er hat immer Möglichkeiten einzugreifen und er tut es auch. Nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, aber doch auch so, wie wir es uns vorstellen. Er begegnet uns. Und wenn wir an ihm dranbleiben, wenn wir ihn in den Fokus nehmen, verändert sich was in uns. Wir werden es erleben, dass sich unser Herz auftut und dass wir Menschen begegnen können, ganz neu und ganz anders, und dass er Menschen begegnet. Jesus, und dafür danke ich dir. Danke, dass du uns begegnest, immer wieder neu. Und wir wollen dich ansehen, wir wollen dir Ehre geben. Wir wollen erkennen, wer du bist, mehr und mehr. Du bist Gott. Du bist unser Retter. Du bist unser Freund. Du bist unser guter Hirte. Du bist unser Vater. Du lebst in uns. Danke dafür. Danke, dass wir mit dir leben können. Und ich bete, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir den Blick auf dich richten, dass wir dich sehen, dass wir wegkommen von dem Blick auf unsere Probleme, auf unsere Schwierigkeiten und dich sehen. Danke für deine Hilfe, danke für dein Dabeisein. Danke, dass du dich wunderbar kümmerst um uns. Amen.